Deutschlandfunk, das war der Tag.
Eine Wahlautokratie sei Ungarn, so formulierte es jüngst das Europäische Parlament. Wie weit daran Brüssel etwas ändern kann, bleibt auch nach dem heutigen Tag fraglich. Gleich unser Thema hier in dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Außerdem streiten Bund und Länder über die Finanzierung des dritten Entlastungspakets. Und Bauministerin Geiwitz will künftig Mieter vor Kündigungen besser schützen. Ich bin Jonas Rehse, herzlich willkommen. Dem EU-Mitglied Ungarn wird viel vorgeworfen. Korruption, Abbau von Rechtsstaat und Medienfreiheit. Eine Scheindemokratie unter der Herrschaft Viktor Orbáns. Seit Jahren versucht die EU, diese Entwicklung aufzuhalten, doch hat kaum eine Handhabe. Zumindest gegen den Missbrauch von EU-Geldern kann sie vorgehen durch den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus. Reformen oder Gelder werden eingefroren. So verkürzt die Wirkungsweise. Doch ob er wirklich wirkt, das bleibt fraglich, auch wenn er nun offenbar erstmals Ungarn zu Zugeständnissen gebracht hat. Peter Kapern aus Brüssel.
So viel Lob von der EU-Kommission hat Viktor Orbán seit Jahren nicht mehr bekommen. Den ganzen Sommer über habe man konstruktive Gespräche mit der ungarischen Regierung geführt, flötete EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn. Deren Ergebnis sei ein 17-Punkte-Plan, den Ungarn jetzt in Windeseile umsetzen wolle.
Hungary has indeed moved. I think it's a significant step forward and so I'm very confident that this is indeed a real game changer.
Ungarn habe sich wirklich bewegt, das sei ein großer Schritt vorwärts und ein echter Game Changer, so Kommissar Hahn. Es geht um den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Ein Instrument, das es der EU-Kommission ermöglicht, Mitgliedstaaten Fördergelder aus Brüssel zu streichen, wenn deren Rechtssystem nicht in der Lage ist, Betrug und Korruption zu Lasten des EU-Haushalts zu verhindern. Im April hatte die EU-Kommission diesen Rechtsstaatsmechanismus erstmals ausgelöst. Begründung: In Ungarn versickern EU-Milliarden in dunklen Kanälen und tauchen in den Taschen von Freunden und Verwandten Viktor Orbáns dann wieder auf. Mittlerweile steht dem ungarischen Regierungschef wegen Inflation und Wirtschaftskrise finanziell das Wasser aber bis zum Hals. Deshalb zeigte sich Orbán der EU-Kommission gegenüber im Sommer plötzlich konzessionsbereit.
Obviously, financial pressure shows its effect.
Finanzieller Druck wirke ganz offensichtlich, so Kommissar Hahn. Die ungarische Regierung ist nun also bereit, unter anderem eine unabhängige Antikorruptionsbehörde zu schaffen und die Bestimmungen für öffentliche Ausschreibungen zu ändern. Alles, damit Brüssel nicht den Geldhahn zudreht. Solange aber die Ankündigungen und Versprechungen der ungarischen Regierung nicht in die Tat umgesetzt seien, bestehe weiterhin das Risiko, dass EU-Gelder in Ungarn versickern und verschwinden, so die Kommission. Deshalb kombiniert sie ihre positive Reaktion auf Orbáns Ankündigungen mit einer massiven Drohung.
The Commission therefore proposes a suspension of 7.5 billion Euro.
Die Kommission schlage den Mitgliedstaaten vor, Ungarn 7,5 Milliarden Euro aus den Strukturförderfonds zu sperren. Es ist das erste Mal, dass die Kommission zu diesem Mittel greift. Bis zum 19. November hat Ungarn nun Zeit, seine Zusagen und Versprechungen hinsichtlich der Korruptionsbekämpfung in die Tat umzusetzen. Anschließend bleibt den Mitgliedstaaten ein Monat, um zu bewerten, ob diese Reformen ausreichen oder ob Ungarn tatsächlich der Geldhahn zugedreht wird. Dafür wäre eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten notwendig. Im Europaparlament gibt es massive Kritik am Vorgehen der EU-Kommission, daran, dass sie sich auf den 17-Punkte-Plan der ungarischen Regierung überhaupt einlässt. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund.
Selbst wenn Ungarn alle 17 Punkte gründlich umsetzen würde, wäre Ungarn immer noch nicht wieder eine Demokratie. Unter den 17 vereinbarten Maßnahmen ist keine einzige, die Staatsanwälte wieder unabhängig macht, keine einzige, die die Gerichte wieder unabhängig macht und schon gar nicht wird der ganze Bereich Demokratie oder Medienfreiheit angegangen.
Die EU-Kommission verweist hingegen darauf, dass der Rechtsstaatsmechanismus nun mal kein Allheilmittel sei, sondern auch nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs nur den Missbrauch von EU-Geldern bekämpfen soll. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner nimmt deshalb die Mitgliedstaaten in die Pflicht.
Der Rat sollte deswegen tatsächlich jetzt die Kürzung der Mittel beschließen und anschließend schauen, ob die Maßnahmen tatsächlich wirken und auch noch Druck machen, um weitere Maßnahmen von Ungarn zu erreichen.
Daniel Caspari, Vorsitzender der Unionsabgeordneten im Europaparlament, lobt hingegen die EU-Kommission für den mit Ungarn vereinbarten 17-Punkte-Plan. Er appelliert aber gleichzeitig an Budapest, ihn nun auch umzusetzen.
Ungarn hat nun einige Wochen Zeit, wirksame und sichtbare Signale des guten Willens zu setzen. Ansonsten erwarte ich eine klare Bestätigung der vorgeschlagenen Mittelkürzungen durch den Rat. Es ist in Ungarn 11:55 und die Regierung Orbán muss endlich handeln.
Kritiker sprechen von einem Einknicken in Brüssel. Polen hat schon angekündigt, Ungarn beiseite zu stehen. Dementsprechend gelassen sind die Reaktionen in Budapest. Von dort Wolfgang Fichtel.
Die Zeiten, in denen Ungarn Warnschüsse aus Brüssel wegen gravierender Rechtsstaatdefizite eher ignoriert hat, sind vorbei. Jetzt stehen konkret 7,5 Milliarden Euro im Feuer, Geld aus mehreren EU-Töpfen zur Förderung benachteiligter Regionen, die EU-Kommission zurückhalten will, so die Drohung. Das scheint aber nicht genug, damit sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán selbst dazu äußern würde. Er schickt den zuständigen Minister vor, Tibor Navracsics. Sein Ressort heißt regionale Entwicklung und Verwendung von EU-Mitteln. Und der Minister gibt sich sicher, dass er die EU-Mittel nicht verlieren wird. Zum Verlust der Förderung kann es nur dann kommen, wenn wir die Regeln nicht einhalten. Aber wir werden sie einhalten. Die ungarische Regierung hat bisher alle Verpflichtungen erfüllt. Wir werden alle Verpflichtungen, die aufgezählt sind, erfüllen. Schon vor ein paar Tagen hat Orbán eine 17-Punkte-Liste in Brüssel vorlegen lassen, die alle EU-Forderungen an Ungarn erfüllen soll, so die demonstrativ vorab verbreitete Meinung der Regierung Orbán. Weit oben, Punkt 2, steht die Einrichtung einer Anti-Korruptions-Taskforce. Darunter viele Einzelprojekte, wie die Geldflüsse der EU-Milliarden besser kontrolliert werden könnten. Öffentliche Ausschreibungen sollen transparenter werden. Es soll nicht mehr so oft vorkommen, dass es dabei nur einen Anbieter gibt. Und Ungarn will stärker mit OLAF zusammenarbeiten, dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung. Das alles soll jetzt im Eilverfahren durchs Parlament gewunken werden und Anfang November greifen. Rechtzeitig genug vor der mitentscheidenden EU-Kommissionssitzung Mitte November. Tibor Navracsics, der Minister für die Verwendung der EU-Mittel, verbreitet die Ansicht, dass es dann gar nichts mehr zu entscheiden gibt gegen Ungarn. Wir hoffen darauf, dass die EU-Kommission am 19. November feststellen wird, dass die ungarische Regierung nicht nur Verpflichtungen vorgelegt hat, sondern sie auch einhält. Dann kann die Kommission den Beschluss zurückziehen. Eine EU-Ratsentscheidung gegen Ungarn wird nicht mehr nötig sein. Die Opposition in Ungarn, etwas müde inzwischen, mag das nicht so recht glauben. Ákos Hothasi, Abgeordneter im ungarischen Parlament, er wäre gern Antikorruptionsminister geworden, wenn Orbán die letzten Wahlen nicht so haushoch gewonnen hätte. Hothasi hält die 17 Versprechungen für, Zitat, leeres Gerede. Die einzige Chance, Korruption in Ungarn zu bekämpfen, sei, die EU-Staatsanwälte ins Land zu lassen, sagt er und wiederholt dabei eine alte Wahlkampfforderung. Und Márton Jöncsicsi, Europaabgeordneter der rechtskonservativen Jobbik-Partei, schreibt bitter, bisher hätte Orbán klauen können, ohne Folgen. Jetzt aber würde ihm die EU-Kommission nicht mehr glauben. Wie geht's jetzt weiter? 7,5 Milliarden Euro, das ist ungefähr ein Drittel der insgesamt 34 Milliarden Euro aus den EU-Strukturfonds, die Ungarn in den nächsten 7 Jahren gerne ausgeben möchte. 7,5 Milliarden, die fehlen würden, weil die ungarische Regierung die entsprechenden Projekte bereits vorfinanziert hat. Aber erst hat Orbán noch einiges an Bewegungsfreiheit. Vorher bekommt er vielleicht noch die 6 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfsfonds, die im Moment bereits zurückbehalten werden. Davon war jetzt auffällig keine Rede.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat neue Angriffe auf das von russischen Truppen besetzte Gebiet angekündigt. Er sprach von einer Ruhe vor dem Sturm momentan. Und in dieser Ruhe verstärkt aber offenbar Russland seine Bombardierung vor allem ziviler Ziele. Silke Dittrich.
Zwei Städte im Nordosten der Ukraine, darunter auch Isjum, seien massiv beschossen worden, sagte der ukrainische Gouverneur der Region Kharkiv. In Isjum waren in diesen Tagen hunderte Gräber im Wald gefunden worden, vor allem mit Leichen von Zivilisten. 60 Leichen seien bislang geborgen worden, die meisten seien eines gewaltsamen Todes gestorben. Präsident Zelensky sagte, dass bei einigen Toten auch Folterspuren festgestellt worden seien. Polizisten und Staatsanwälte aus der Ukraine sind bei den Untersuchungen dabei. Bald sollen auch Experten der Vereinten Nationen dazukommen, um die ukrainischen Teams zu unterstützen und die genauen Todesursachen der Männer und Frauen in den Gräbern zu ermitteln. Der Gouverneur der Region Kharkiv schrieb heute auf seinem Telegram-Kanal, dass es russischen Beschuss auch auf eine psychiatrische Klinik gegeben haben soll. Mindestens 30 Patientinnen und Patienten seien vom medizinischen Personal trotz Beschuss aus der Klinik rausgeholt worden. Dabei sollen mindestens 4 der Retter ums Leben gekommen sein. Seit rund einer Woche nehme Russland verstärkt zivile Infrastruktur in der Ukraine ins Visier. Das ist die Einschätzung britischer Militärgeheimdienste. Das Ziel, so steht es in einer Erklärung des britischen Verteidigungsministeriums, die ukrainische Regierung und auch die Bevölkerung zu demoralisieren.
3 sogenannte Entlastungspakete hat die Ampelkoalition hierzulande auf den Weg gebracht. Inflation und hohe Energiekosten sollen abgefedert werden, Gesamtwert fast 100 Milliarden Euro. Doch wer soll das alles bezahlen? Bund und Länder streiten derzeit erbittert um ihren Anteil an diesen Belastungen. Auch die Schuldenbremse wird dabei wieder in Frage gestellt. Gudula Geuter.
Kritik aus den Bundesländern an der Finanzierung des 3. Entlastungspakets hatte es schon zuvor gegeben. Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg hatte schon Anfang der Woche mit Blockade im Bundesrat gedroht. Nun stellen weitere Ministerpräsidenten die Zustimmung in Frage. Würde der Vermittlungsausschuss angerufen, könnten die Hilfen für steigende Energiekosten vermutlich erst später ausgezahlt werden. Bayerns Regierungschef Markus Söder, CSU etwa, sagte der Welt am Sonntag, in der jetzigen Form sei das Entlastungspaket keinesfalls zustimmungsfähig. Es geht ums Geld und es geht ums Verfahren. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff nannte den Umgang der Bundesregierung mit den Ländern unverantwortlich. Der CDU-Politiker vermisst eine Vorabstimmung. Dafür sei ein dauerhaftes und institutionalisiertes Verfahren nötig. Laut Welt am Sonntag sollen die Länder erst aus den Medien erfahren haben, dass sie rund 19 der 65 Milliarden Euro beisteuern sollen, die Finanzminister Christian Lindner für das Paket veranschlagt. In den Landeshaushalten sei das nicht einkalkuliert. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte sagte der Zeitung, bleibe es bei der bisher vom Bund vorgeschlagenen Aufteilung, kosteten alle 3 Entlastungspakete das Land 300 Millionen Euro. Der Bund müsse deutlich nachbessern, so der SPD-Politiker. Für den 28. September ist eine Sonderministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler geplant. Im 3. Entlastungspaket sind unter anderem Einmalzahlungen für Rentner und Studenten vorgesehen, auch für Pensionäre des Bundes. Für die der Länder müssten diese selbst entscheiden. Ein Grundbedarf an Energie soll im Preis gedeckelt werden. Außerdem strebt die Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Bund einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket an, der zwischen 49 und 69 Euro kosten soll, wenn die Länder sich beteiligen. Anke Rehlinger, SPD, die Ministerpräsidentin des Saarlandes, kritisierte hier Verkehrsminister Volker Wissing. Nahverkehr müsse nicht nur günstig, sondern vielerorts erst einmal vorhanden sein. Auch an anderer Stelle werden Forderungen laut, auch in der Regierung selbst. Bundesbauministerin Clara Geiwitz hatte schon in der Debatte im Bundestag betont:
Viele Menschen machen sich Sorgen, wie sie ihre Wohnung beheizen, wie sie die Kosten dafür tragen können.
Nun plädiert die SPD-Politikerin dafür, den Schutz von Mietern mit Zahlungsrückständen auszuweiten. Kündigungen wegen solcher Rückstände sollten durch Nachzahlung aufgehoben werden können bis zum Auszugstermin. Sie appellierte in der Bild am Sonntag an Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, Beschlüsse aus dem Entlastungspaket rasch umzusetzen. Diese Beschlüsse sind in der Frage noch vage. Die steigenden Energiekosten belasten auch die Stadtwerke, die die höheren Energiepreise nur verzögert weitergeben können. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, hatte in der ARD beklagt:
Wir haben in den normalen Jahren als Kommunen in Deutschland 5 Milliarden für Energie ausgegeben. Wir wissen nicht, sind es im nächsten Jahr 10, 15, wir können gar nicht planen.
Die Stadtwerke erwarten außerdem Zahlungsausfälle bei mehr Kunden als bisher. Die Regierungschefs Niedersachsens und Bayerns, Weil und Söder, fordern nun in der Bild am Sonntag Unterstützung vom Bund für die Kommunen. Gleichzeitig herrscht, was vor allem zukünftige Entlastungen betrifft, weiter Uneinigkeit über die Finanzierung. Die FDP hält daran fest, dass die Schuldenbremse wieder eingehalten werden muss. Florian Tonka, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, bekräftigte im Bundestag:
Die Schuldenbremse ist eine Regel, die fundamental darauf ausgerichtet ist, die Handlungsfähigkeit unseres Staates und damit auch die Akzeptanz und Stärke unseres Staates zu erhalten.
Der Niedersachse Stefan Weil dagegen plädiert dafür, die Schuldenbremse auszusetzen. Schon beim Treffen am 28. September solle Einvernehmen darüber erzielt werden, so der SPD-Politiker gegenüber der dpa. Eine Mehrheit der Bürger will das offenbar nicht. Die Agentur hat eine Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut YouGov in Auftrag gegeben. Demnach ist mit 23% nicht einmal jeder vierte Befragte dafür, die Regeln für die Neuverschuldung erneut auszusetzen. Allerdings sind noch weniger für andere Finanzierungswege wie Steuererhöhungen oder stärkere Belastungen der Bundesländer.
Und wie eben gehört, will Bundesbauministerin Geiwitz den Schutz für Mieter verbessern, zusätzlich zum Entlastungspaket. Die genauen Pläne jetzt von Oliver Neuroth.
Wer wegen Mietrückständen eine ordentliche Kündigung bekomme, müsse die fällige Summe bis zum Auszugstermin nachzahlen können, sagt Geiwitz in der Bild am Sonntag. So solle die Kündigung aufgehoben werden, der Mieter also in der Wohnung bleiben dürfen. Bisher gilt diese Regel nur bei fristlosen Kündigungen. Geiwitz' Partei, die SPD, hatte im Sommer schon gefordert, dass kein Mieter seine Wohnung verlieren dürfe, wenn er die Nebenkosten oder die Miete nicht mehr zahlen kann. Ein solcher Sonderkündigungsschutz galt schon zu Beginn der Corona-Pandemie. Doch im neuen Entlastungspaket der Bundesregierung ist so etwas nicht enthalten. Bauministerin Geiwitz verweist auf einen anderen Punkt in dem Paket. Darin stehe eindeutig, dass das Energierecht angepasst werden müsse, mit dem Ziel, dass niemand ohne Strom oder Gas dasäße, wenn er oder sie dafür aktuell kein Geld habe. Geiwitz sagt, sie gehe davon aus, dass Justizminister Buschmann das schon aktiv vorbereite. Mit Blick auf die steigenden Preise beim Bauen setzt die Ministerin weiterhin auf das modulare und serielle Bauen. Dabei werden Gebäude nicht komplett auf einer Baustelle errichtet, Stein auf Stein gesetzt, sondern die Industrie fertigt die wesentlichen Bauteile schon vorab. So kann ein Gebäude schneller fertiggestellt werden und es sind weniger Fachkräfte nötig. Bauministerin Geiwitz verspricht im Zeitungsinterview, ein seriell gebautes Haus sehe heutzutage auch nicht aus wie ein Plattenbau aus vergangenen Zeiten.
Ein schwieriges Wochenende war das für den Kampf für sexuelle Vielfalt und gegen Diskriminierung. In der serbischen Hauptstadt Belgrad wurde die Europride-Parade wegen Sicherheitsbedenken gleich komplett verboten. Und in Istanbul haben heute tausende Menschen gegen die sogenannte LGBTQ-Szene protestiert. Eindrücke von dort von Uwe Lüb.
In einem großen Park im Istanbuler Stadtteil Fatih werden die Demonstrierenden eingestimmt. Tausende Menschen nehmen teil. Es dürften aber deutlich weniger sein als die 30.000 bis 40.000, die sich die Veranstalter erhofft hatten. Gegen das Aufdrängen von LGBT-Themen, für den Schutz der Kinder, lautet ihr Motto. Sie würden sich nicht als LGBT-feindlich bezeichnen, sagen Demonstrierende, aber das sei eben nicht normal.
Wir sind heute hier, um diese Perversion zu stoppen. Wir haben Angst, dass das normal wird und diese angebliche Normalität dann unsere Kinder beeinflusst. Das passt nicht zu unseren türkischen Familien. In Europa und in den USA sagt man den Kindern, das seien angeborene Eigenschaften. In meinen Augen ist das eine Krankheit. Ich bin gekommen, um unsere Familien und unsere Kultur zu verteidigen. Jetzt muss die Politik handeln, LGBT-Rechte streichen.
Am Rand der Demonstration liegen Unterschriftenlisten aus für eine Petition an das Parlament in Ankara. Der Vorsitzende der Organisatoren, Kürşat Mican, sagte im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul, Ziel sei es, Vereine und Gruppierungen der LGBT-Szene zu verbieten. Über diese Vereine gründen sie Clubs und erreichen so Jugendliche. Von der Propaganda in sozialen Netzwerken erst gar nicht zu reden. Sie sehen doch selbst, wie sie im Internet auf die Kinder einwirken. Eine weltweite LGBT-Lobby versuche, Jugendliche zu beeinflussen. Das machten sie über Vereine, die dafür Geld aus dem Ausland bekämen, vor allem von der UNO. Das müsse aufhören, so Mijan. Wir wollen hier nicht die LGBT-Leute ins Visier nehmen. Unser Kampf richtet sich vielmehr gegen die globale, imperialistische LGBT-Lobby, die versucht, unsere Kinder zu stehlen. Schon im Video mit dem Aufruf zu der Demonstration war von LGBT-Propaganda als ein Virus die Rede, das die Türkei und die Welt verschlinge. Die türkische Rundfunkbehörde RTÜK hatte den Aufruf als öffentliche Bekanntmachung genehmigt. Das RTÜK-Mitglied von der oppositionellen CHP Taşçı hat die Verbreitung des Aufrufs kritisiert. kritisiert. Die Rundfunkbehörde habe sich instrumentalisieren lassen. Aber viel wichtiger ist, dass dieser Spot in Inhalt und Sprache ein Hassverbrechen begeht. Er richtet sich gegen einen Teil der Gesellschaft und ist diskriminierend. Hier liegt eindeutig eine homophobe Sichtweise von Rütük vor. Taşçı geht sogar davon aus, dass es eine Anweisung an die Behörde gegeben hat, aus der regierenden AKP von Präsident Erdogan. Dieser und andere Mitglieder seiner Regierung verurteilen die LGBT-Szene immer wieder, beklagt etwa Yıldız Tar von der Gruppe Chaos GL. Das Problem sei nicht die Gesellschaft, in der Toleranz wachse. Das Problem sei die Politik der regierenden AKP. Und die Oppositionsparteien seien offenbar nicht fähig, dem etwas entgegenzusetzen. Die gesamte Politik hinkt der Gesellschaft bei LGBT-Rechten weit hinterher. Die Istanbuler Anti-LGBT-Demonstration war die erste dieser Art. Ihr sollen weitere in allen übrigen 80 Provinzen des Landes folgen. Zu einer Gegendemonstration war nicht aufgerufen worden. Sie wäre womöglich auch wie die LGBT-Demonstration Ende Juni verboten worden. Im Internet regt sich aber bei einigen Unverständnis. Eine nach ihrem Profilfoto junge Nutzerin schreibt dagegen nur knapp: Ihr seid alle verrückt.
Deutschlands Basketballnationalmannschaft der Herren hat die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften gewonnen durch einen klaren Sieg gegen Polen. Und neuer Europameister ist Spanien. Armin Lehmann.
Am Ende dieser Basketball-Europameisterschaft feierten die Spanier. Der Deutschlandbezwinger wird neuer Europameister, Nachfolger Sloweniens, durch einen am Ende völlig überzeugenden 88-76 Erfolg über Frankreich. Schon im ersten Durchgang setzten sich die Spanier zeitweise mit 21 Punkten ab. Frankreich kämpfte sich zurück in diese Partie, kam wieder so ein bisschen näher ran. Aber mit viel Cleverness und viel Ruhe brachten die Spanier den Sieg über die Zeit und sind neuer Europameister.
Und zum Abschluss der Sendung blicken wir in die Zeitungskommentare der Ausgaben von morgen. Gesammelt hat sie Eva Wittekind. Sprecherin ist Martina Sturmwende.
Viele Zeitungen kommentieren den Vorschlag der EU-Kommission, Ungarn die finanziellen Mittel zu kürzen. Die Stuttgarter Nachrichten stellen fest, weil Ungarn den Rechtsstaat mit Füßen tritt und bis in die Regierungsspitzen hinauf korrupt ist, will die Europäische Union 7,5 Milliarden Euro Fördergelder für das Land einbehalten. Es ist richtig, dass die Europäische Gemeinschaft so ein Signal aussendet, um Amokfahrer in den eigenen Reihen zu disziplinieren. Aber die EU ist kein leuchtendes Vorbild darin, Demokratie zu leben. Wer Ungarn jetzt bestraft, sollte sich schnell auf Reformen im eigenen Haus besinnen. Die Frankfurter Rundschau schreibt: Endlich, Brüssel wehrt sich. Doch die Kommission hat Orbán eine Hintertür geöffnet. Wenn er in den nächsten Monaten die von ihm angekündigten Reformen umsetzt, dann könnte er dem Geldentzug sogar vollständig entgehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Orbán tatsächlich ein paar feine Justierungen in seinem System vornimmt, das Vergaberecht leicht anpasst und eine Antikorruptionsbehörde ins Leben ruft. Doch ob das mehr als eine Scheinreform sein wird, ist unklar. Auch die Allgemeine Zeitung aus Mainz zeigt sich skeptisch. Ob der 7,5 Milliarden Euro Schritt gegen Ungarn tatsächlich Erfolg und welchen haben wird, ist völlig offen. Zum einen geht es nur um einen Teil der EU-Gesamtzahlungen an das Land und Juristen hatten in einem Gutachten gefordert, sämtliche Gelder einzufrieren. Zum anderen wird schwer zu überprüfen sein, ob zum Beispiel eine von Orbán installierte Antikorruptionsbehörde wirklich so arbeitet, wie es die EU-Prinzipien vorsehen. Die Gefahr der Scheinreformen bleibt. Nun zur andauernden Debatte über die geplanten Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung. Der Reutlinger Generalanzeiger hält fest: Die Idee eines Vollkaskostaates ist eine Illusion, das ist nicht finanzierbar. Aber nicht nur das, es ist auch unehrlich. Denn zur Wahrheit gehört, dass auch die Bundesregierung darauf setzt, dass die Menschen weniger warmes Wasser verbrauchen, weniger Auto fahren, weniger heizen. Das funktioniert nur durch die disziplinierende Wirkung hoher Preise. Die neue Osnabrücker Zeitung kritisiert: Was Deutschland jetzt braucht, ist eine Regierung mit Mut und Pragmatismus. Die Strom- und Gaspreise sind sofort zu deckeln, wie es andere europäische Länder bereits getan haben. Zudem müssen Firmen und Privathaushalte jetzt steuerlich umfassend entlastet werden, um Liquidität zu sichern. Deutschland hätte längst alles in Bewegung setzen müssen, um das Angebot an Energieträgern zu erhöhen. Wenn die Ampel die Katastrophe jetzt nicht in den Griff bekommt, wird die Katastrophe Deutschland in den Griff bekommen.
Danke, Martina Sturm-Wendel, zum Abschluss dieser Sendung. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Es folgt das Sportgespräch mit meinem Kollegen Maximilian Rieger. Zum Auftakt der Fußball-Bundesliga der Frauen. Zu Gast ist die Ex-Nationalspielerin Lena Lotzen. Ich bin Jonas Rehse. Danke für Ihr Interesse. Gute Nacht.